Also, falls Sie einen Menschen mal kennenlernen wollen, der 2, 4, 6, 7 Dinge in sich in Personalunion vereinigt, dann darf ich Ihnen den mal kurz vorstellen. Erstens, er ist Historiker. Zweitens, er ist Kunstwissenschaftler. Drittens, er ist biblischer Theologe. Viertens, er ist dabei Lutheraner. Fünftens, was fast nicht zusammenpasst, er ist sogar noch Jude. Und sechstens, zeitlang hat er zu Hause auch der Kreatur nach Markus 16 gepredigt. Er hat nämlich eine Zeit lang einen Dackel gehabt, dem er jeden Tag das Evangelium vorgelebt hat. Und außerdem, das alles in der Württembergischen Landeskirche, bis er pensioniert war. Und das ist Dr. Jaffin, den ich damit herzlich willkommen heiße. Sehr
lieb. Das freut mich, so begrüßt zu werden. Die meisten begrüßen mich immer: Wie geht es Ihren Dackel? Ja. Und ich muss leider berichten, seit 5 Jahren ist er in das Fegefeuer gekommen. Ja, denn er hat sehr viel Christen gebissen, ja. Man hat gesagt, je tiefer der Glaube, je tiefer sein Gebiss. Und je fester der Glaube, je fester sein Gebiss. Sonst war er immer sehr lieb. Nur er hat gerochen, er war ein sehr kluger Hund, er könnte von weit weg ein Christ riechen. Und er hat gewusst, wenn ich ihn beißen, er wird mich vergeben, bei den Heiden aber nicht. Deswegen kommt sein Problem, es dauert eine Zeit, bis er ins Dackelreich kommt. Weil ich nur ein evangelischer Theologe bin, dann weiß ich nicht, wie lange er im Fegefeuer bleiben muss. Aber er hat sehr viele Christen gebissen, mich sogar 3-mal. Ja.
Das habe ich
Ihnen
vorher schon vergeben.
Ja. Unser Thema für heute Vormittag, heute Abend und morgen Vormittag ist eigentlich ein Doppelthema. Das heißt zuerst Josef und Jesus, der Leidensweg der Knechte Gottes. Aber dieses Thema hat eine Unterthema und das heißt Josef und sein Bruder, die 2 Bunde Gottes, die auch in diesem Text mindestens für mich sehr deutlich vorhanden ist. Und wir wollen jetzt beten aus Psalm 86, denn das passt sehr zu Josef, der Weg Gottes zu wissen. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich, Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig. Von großer Güte allen, die dich anrufen, vernimm, Herr, mein Gebet. Merk auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören, Herr. Es ist dir keine gleich unter dem Gürtel. Niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen, vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Amen. Nach dieser Einleitung mit allen möglichen merkwürdigen Sachen über mich gesagt, will ich euch sagen, bevor ich diese Texte auslegen, wie ich mit der Bibel umgehe. Denn ich glaube, ich bin Ihnen schuldig, dass Sie das wissen. Zuerst, für mich gibt kein Alte und Neue Testament. Das Alte Testament war Jesus Selbstverständnis und sein Bibel. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen, hat Jesus gesagt. Was zu erfüllen? Sein Bibel. Damals gab kein Neues Testament. Er sagt, suchet in den Schrift. In welche Schrift meint er? In das Alte Testament. Es gab kein Neues Testament. Das bedeutet, Das Alttestament ist absolut zentral für ein Verständnis Jesus von Nazareth, denn das ist sein Selbstverständnis. Und das Neue Testament setzt voraus ein tiefer und vielschichtiger Kenntnis des Alten Testament. Es gibt kein Wort Jesu, kein Tun Jesu, der nicht ein vielschichtiger alttestamentlicher Hintergrund hat. Die Einheit der Bibel. Und die Einheit der Bibel ist für mich dreifach zu verstehen. Zuerst, wie ich gesagt habe, in Jesus selbst. Mein Lebensauftrag ist durch Predigen und durch Bücher Jesus Selbstverständnis wieder zu gewinnen, so gut ich kann. Und das ist das alttestamentliche Zeugnis von ihm, dass das Neue Testament in neue Tiefe und Glanz strahlen kann für uns. Das zweite ist, die Bibel wimmelt von gemeinsamen Themen, die durch die ganze Bibel sind. Es gibt kein zentrales Thema der Bibel, die nicht gesamtbiblisch zu verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel, aber durch meine Bücher und Vorträge, sie werden mehrere solche Themen merken. Eine der zentralsten Themen der Bibel sind die zwei Tafeln Mose. Die Beziehung zum Gott und die Beziehung zum mitmenschlichen Bereich. Das ist, läuft durch alles, was im Alten und Neuen Testament ist. Und natürlich, Jesus nimmt sehr deutlich Bezug auf das in sein Bergpredigt, auch in sein Gleichnis, in sein Tun, in wen er zeigt seine Liebe zu dem Vater, sein Gehorsam zu ihm und in die Liebe zu den Nächsten, in das mitmenschliche Liebe, die aus dem Liebe des Vaters durch ihn kommt. Das dritte Thema ist leider viel zu wenig bekannt. Es wurde erwähnt, dass ich auch Kunsthistoriker bin. Die Bibel redet nicht nur durch Worte, sondern durch Bilder. Und die Bildsprache der Bibel ist genauso einheitlich. Und wer das entschlüsselt hat, fängt an, die Bibel mit neuer Dimension zu verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir werden das sehen im Lauf meiner Vorträge und meiner Bücher. Fließendes Wasser ist das wichtigste Bild des gesamten Bibel. Fließendes Wasser von der Sintflut bis hin zu Jesu Kreuz und noch weiter bedeutet immer ein Dreifaches. Es bedeutet Leben, Wasser ist Leben. Es bedeutet Tod, unter Wasser Tod. Es bedeutet Reinheit. Wenn Sie denken an die Taufe, Leben, Tod, unter Wasser, Reinheit, in die Reinheit Gottes. Als Jesus gekreuzigt war, kam Wasser, nicht nur Blut, aus sein Leib. Warum? In sein Tod, in sein Kreuz ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. In dieser dreifachen Einheit, wie sollen wir dann mit dem Alten Testament umgehen? Eine sehr zentrale Wege sind die Personen des Alten Testaments. Es gibt keine zentrale Gestalt im Alten Testament, der nicht eine Vordeutung von Jesu ist. Nur, wir müssen alle zusammennehmen. Solche wie Mose, David, Elia, Elisa, Josef, um nur ein paar zu nennen, um das Gesamte von Jesus zu verstehen. Sie kennen dieses Lied, jetzt sind wir hier bei Gesang, und das ist sehr schön zu hören, wie sie singen, denn das ist viel wichtiger als das Predigt, denn im Himmelreich wird gesungen werden. Es wird nicht mehr, Gott sei Dank, gepredigt, sondern gesungen, ja? Schöner zu singen als zu predigen, oder? Dann brauchen wir gar nichts mehr lernen im Himmelreich, dass es alles offenbart sei. Ich gebe euch hier Beispiel. Sie kennen dieses Lied, Priester, König und Prophet, man könnte auch sagen Richter, man kann viel mehr dazu, alles. Kämpfe wie Josua, das ist alles in Jesus. Ich nenne hier nur ein paar Beispiele, weil das hat sehr viel mit Josef zu tun. Mose. Mose ist sicher die wichtigste Vordeutung und jetzt fange ich mich an, auch habe ich ein Buch vorbereitet, die kommt in ein paar Jahren über Mose und die Befreiung aus Ägypten. Mose ist sicherlich die zentralste Gestalt im Alten Testament, das weiß jeder Jude. Mose ist der Befreier aus Gottes Kraft, aus der Knechtschaft. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich oder euch aus die Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Befreier aus der Macht der Sünde, Teufel und Tod, Jesus von Nazareth, ihr sollt kein Gott neben mir haben. Das ist eine Erfüllung und eine Gleichung. Mose führt Israel durch die Wüste unter Gottes Hand. Und wer ist unser guter Hirte? Der bezeichnet sich als der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liest, der uns durch die ganze Wüste führt. Das ist Jesus von Nazareth. Mose führt das Volk bis an die Grenze des Landes. Und wer ist uns, der uns dieses Land, und das bedeutet dann für uns Christen, das Himmelreich geöffnet hat durch sein Weg und durch sein Kreuz? Das ist Jesus. Hier sind zentrale Sachen. Zweitens, David. Ich habe ein gewisses Recht, über David zu sprechen. Erstmal, ich heiße David. Zweitens, ich bin Jude. Drittens, ich bin Lyriker, aber kein König. Viertens, ich habe eine dunkle Haut wie David. Und wie David mit 25 Jahren habe ich eine schöne Gestalt gehabt, das leider nicht mehr der Fall ist. Ich war sogar erschreckt, als meine Frau neue Hemden für mich gekauft. Und ich habe gefragt, welche Größe? Und sie sagt, extra large, besonders groß. Das hat mich sehr erschreckt. Ja, David. David war die wichtigste aller israelitische König, aber hat zwei schreckliche Sünde begangen. Ehebruch und Mord. Ehebruch an Bathsheba, Mord, den er vorbereitet an ihr Mann, Uriah. In die Chronikendarstellung von David gibt kein Ehebruch und Mord. Das wird überhaupt nicht erwähnt. Warum? Das ist ein idealisierter David, der große König ohne seine Sünde. Und das ist die Wegweisung zu Jesus von Nazareth, der Sohn Davids. Denn welche Gebote nimmt Jesus in der Bergpredigt auszulegen? Nicht die wichtigste. Der wichtigste ist der erste. Sondern du sollst nicht töten und du sollst nicht ehebrechen. Genau die Sünde Davids. Und er legt die im Geist aus, Begehrung außer die Ehe und Zorn und Hass gegen den Bruder. Und Jesus erfüllt das, denn er lebt ohne Zorn und ohne Begier, ohne Hass und ohne Begier als der Sohn David. Das ist eine gesamtbiblische Linie. Elia und Elisa, die sind die große Wundertäter im Alten Testament. Und die Wundertaten sind Vordeutung der messianischen Zeichen Jesu. Lassen wir uns im Klaren. Wunder Jesu sind erstmal Tatsachen. Zweitens, die sind messianische Zeugnis, nicht eine Sache, dass ich ständig Wunder tun. Ich bin nicht der Messias. Und wer glaubt, dass er ständig Wunder tun, setzt sich letzten Endes an Jesu Stelle. Die sind messianische Zeichen. Was für Art von Wunder? Jesus heilte Lahme, zu zeigen, ich habe die Macht über den Körper, der Herr der Schöpfung. Er heilte Blinde, Sehkraft, Samuel ist der prophetische Kraft, das geistliche Kraft, zu zeigen, ich bin der wahre Sehende. Jesus heilt Aussätzige, um zu zeigen, die sind total unrein, ich bin die Reinheit Gottes und er hat Toten auferweckt, um zu zeigen, ich bin der Herr über Leben und Tod. Und in die Heilung, Wunderheilung von Elia und Elisa sind Vordeutung Jesu. Denken wir zum Beispiel an Neeman, eine Heide, der geheilt wird durch Elisa als Vermittler, siebenmal untergetaucht im Jordan, fließendes Wasser, rein gemacht, herausgeholt aus dem lebendigen Tod als Heide und als Unreine. Und das ist der Wegweisung zu Jesu, der zu den Heiden gehen und die Angebot der Reinheit für die Heiden bringen wird. Und dann kommen wir zu Josef. Und man soll das in dieser, ich versuche in den gesamten biblischen Rahmen, ich habe Gott sei Dank Geschichte studiert. Ich werde längst Ordinarius für neuere Geschichte sein. Und ich habe gelernt, geschichtliche Zusammenhänge zu sehen, denn das ist die Bibel. Gott ist nicht ein Philosoph im deutschen, griechischen Sinn in erster Linie, sondern Heilsgeschichte. Das ist die ganze Bibel. Heilsgeschichte für Juden, für Christen und seelsorgerlich für jede von uns. Talmud sagt, und Talmud hat keine Gültigkeit für uns Christen, aber er macht eine sehr merkwürdige Aussage über Josef. Sie sagen, Josef ist die Vordeutung des Messias. Und sie haben absolut recht. Es gibt kein Mensch in der Bibel, der so viel Gemeinsames hat im Alten Testament mit Jesus wie Josef. Man würde vielleicht erwidern, Samuel, ich habe gerade ein Buch über Samuel, die Buchmesse jetzt erscheint, Samuel war viel sündiger als Josef. Denken Sie, dass seine Kinder eingesetzt würden als Richter, wenn das keine geerbte Amt ist, und sie sündigen wie Elis Söhne und Samuel tut nichts dagegen. Das nur als ein Beispiel, die Problematik Samuel, der ein großer Gottesmann war. Ich habe über Samuel, glaube ich, letztes Mal hier gesprochen. Josef, was hat er gemeinsam mit Jesus? Nennen wir ein paar Punkte und wir werden vielleicht mehr im Lauf dieser drei Vorträge merken. Die Rolle der Träume. Bitte seien Sie vorsichtig über Träume. Jeremia warnte uns über Träume als Heilsmittel, auch wenn das als Heilsmittel benutzt sein kann. Gott kann jedes Mittel benutzen, welches er will. Sicher, Träume kann sehr wahr sein, wie der Traum von Pilatus' Frau. Now, wenn meine Frau einen Traum hat, das wäre nicht unbedingt, dass ich glaube, dass das passieren wird. Ja, und ich glaube, die meisten Männer von uns werden das auch so sehr vorsichtig. Aber dieser Traum war zu glauben. Die haben beide in die Geschichte Josef, die spielt Träume eine sehr zentrale Rolle, das werden wir gleich jetzt merken. Und auch um die Errettung Jesu spielt das eine sehr wichtige Rolle. Doch ein anderer Josef, der diese Träume bekommt, sein Pflegevater, der Träume hat, wann er zu retten, wann er zurückzukommen, das hängt miteinander. Josef und sein Bruder. Josef wird verfolgt von seinem Bruder, missverstanden und misshandelt von seinem Bruder. Und Jesus, wir Juden haben ihn nicht angenommen, sein Bruder. Aber am Ende genau das Gleiche passiert. Die Brüder nehmen Jesus an, weil Josef an, weil Josef denen annimmt und sagt, ihr wolltet das Böses mit mir, aber Gott hat das Gute gemeint. Und so wird es, wenn Israel Jesu Bruder ihn annimmt. Und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, denn der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Zachariah 12, Vers 10. Josef kommt in sehr zentrale Versuchungen. Ich habe das Buch über Josef erscheint im Frühjahr oder Spätwinter und wir haben Bilder ausgesucht. Ich als Kunsthistoriker habe überall durchgeschaut, Bilder von Josef. Wissen Sie, welches Bild ständig von den Malern vorkommt? Da können Sie wohl raten. Der halbnackte Potiphars Frau und die Versuchung Josef. Und für so ein Publikum werden Sie kein Buch kaufen, wenn Sie auf den Umschlag eine halbnackte Frau. Merkwürdigerweise, Sie gehen immer zu Chagall-Ausstellungen, der malt immer sinnlich und schauen nicht die Bilder von Gauguin an, der sehr keusch ist in seiner Art, Frauen zu malen. Aber diese Widersprüche haben wir alle. Auf jeden Fall, der Josef kommt in Versuchung bei Potiphars Frau, widerlegt diese Versuchung und wir wissen, dass Jesu in die schwerste Versuchung kommt von den Satan. Und widerlegt ihn nur durch die höchste Schrift im Alten Testament, die fünfte Buch Mose, Deuteronomium. Alle Jesu Antworten kommen nur aus die fünfte Buch Mose, denn die ist die wichtigste Schrift für ein Jude, die Zusammenfassung des Gesetz Mose. Denken Sie an die Rolle der Scheune. Ich habe das zu einem Erntedankfest-Gottesdienst gemacht. Josef sagte Pharao, er soll Scheune bauen, dass sein Volk errettet und er, und natürlich, ohne dass er das weiß, das ist auch die Errettung von Israel und Gottes Heilsplan. Und Jesus nimmt Bezug über diesen Mann, der reiche Mann, der Scheune, alles in Scheune bringt. Und er kehrt das in Umkehrung. Öfters das gleiche Bild, und wir werden das auch sehen, das ist faszinierend, die erst Heil bedeutet, wird Fluch bedeuten. Oder erst Fluch und dann Heil. Das ist ein sehr merkwürdiges Thema. Aber bei dieser Scheune, er tut genau das gleiche wie Josef. Er baut Scheune, aber für wen baut er die Scheune? Für sich und für seine Lust und Genuss. Nicht für andere, im Sinne dann letzten Endes Gottes Heilsplan. Und deswegen dieses Bild über Vorbereitung kommt zum positiven Zug bei Josef und bei der reiche Kornbauer natürlich, du nah, deine Seele wird jetzt von dir verlangt. Ein sehr zentral gemeinsames Thema zwischen Josef und Jesus ist die werden alle mögliche Böses ausgeliefert. Alle mögliche Verfolgung und Leiden ausgeliefert. Wir sehen, wie das mit Josef, die Brüder wollen ihn töten. Statt zu töten, verkaufen sie ihn. Wie er Potiphars Frau die Versuchung überwindet und Potiphar, der dumme Mann, glaubt seine Frau und nicht Josef. Und die Art von Leiden, die Josef ständig ausgeliefert wird. Wir denken, was Jesus sagt, der Vogel hat sein Nest, der Fuchs hat sein Bau modern gesehen, die Rau hat Dackel, hat sein vier weiche Kissen auf den Sofa. Ja, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und dann natürlich ausgeliefert zum Kreuz. Die ganze Leidensweg Jesu. Das ist eine sehr direkte Beziehung. Und aus das Böse, was gegen den gemeint, und aus dem Leidensweg, kommt das Positiv. Durch Josef, die Erhaltung Gottes, heilsgeschichtliche Wege für sein Volk, die dann zu Jesus führt und für Jesus dann die große Erfüllung, die Angebot des Heil für alle Völker aller Zeiten. Ein direkter Zusammenhang hier. Das sind manche die gemeinsamen Themen. Jetzt wollen wir schauen, ich habe es vor, bis wann habe ich jetzt? Ich darf bis 11:15, oder?
Ja.
Ich stehe auf Stunde, ist mir gegeben, ja. Bei Jaffin, man sagt eine Viertelstunde akademische Zusätze, aber ich werde es nicht tun. Ja, okay. Ich habe es vor, jetzt die erste Teil von 1. Mose 37, dann heute Abend, Josef wird nach Ägypten verkauft und dann morgen Vormittag die wichtigste Kapitel, 1. Mose 45. Josefs Träume, 1. Mose 37. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihrem Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihn einen bunten Roch. Als nun sein Bruder sah, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, würde sie ihn feind und könnte ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinem Bruder davon, da würden sie ihn noch mehr feind. Denn er sprach zu ihnen, höret doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf den Feldern und meine Gaben richtet sich auf und stand, aber eure Gaben stellte sich ringsherum und neigte sich für meine Gabe. Da sprach seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Sie würden ihn noch mehr feind um seines Traumes und seine Worte willen. Er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinem Bruder und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigen sich vor mir. Und als er das seinen Vater und seinem Bruder erzählten, schalte ihn sein Vater und Bruder und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und dein Bruder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Sehr interessanter letzter Satz, Sie wissen, woher das kommt oder hinführen wird. Behielt alle diese Worte. Jetzt schauen wir diesen Text genau an. Ein Thema, welches mich fasziniert, als ich dieses Buch über Josef schrieb, ich habe gerade über Abraham und Jakob Israel geschrieben, warum bekennt ein Jude zu der Gott Abraham, Isaac und Jakobs? Isaac ist ein Versager, ein absolut Versager und eine sehr unwichtige Person. Seine Mutter ist viel wichtiger, Rebekka. Er bevorzugt Esau, der ein Primitivling ist. Ein Jäger, ein unstetiger Mensch. Und er lebt sehr für seinen Bauch. Deswegen hat Paulus gesagt, entweder leben wir Juden für unser Bauch oder für Christus. Er kennt unsere Schwäche, ja? Aber ich glaube, das sind nicht nur die jüdische Schwäche. Wenn ich in Deutschland gehe, dann merke ich, das ist eine ziemlich verbreitete Schwäche, ja? Warum ist nicht der Gott Abraham, Jakob und Josef? Denn sie sind alle sehr wichtig, sehr zentrale Gestalten. Und wissen Sie warum? Denn es geht sehr viel über Land und die Landesverheißung, die auch mit anderen Verheißungen zusammentut. Und Josef spielt in Bezug zum Land keine wesentliche Rolle. Schauen Sie, was passiert. Er ist verkauft aus dem Land, er kommt zu Ruhm und Ansehen und Wichtigkeit auch für Gottes Heilsplan außerhalb des Landes. Und dann holt er seine Brüder weg von Land nach Ägypten. Und das ist sicherlich der Schlüssel zu der Tatsache, dass Josef, auch wenn er viel bedeutungsvoller ist und viel besser ist als Isaac, weil man nennt Abraham, Isaac und Jakob, es könnte auch sein, dass die chronologische Folge, aber ich halte das für eine oberflächliche Vorstellung, dass die Chronologie hier, dass Abraham der Erste, dann Isaac und dann Jakob, die Verheißungen Gottes sind wiederholt an Abraham, Isaac und Jakob, aber nicht an Josef, auch wenn er sicherlich der Weg Gottes Heilsplan weiterbringt. Und das ist ein zweiter Grund, sehr wichtig. Es gibt keine Wiederholung, die vierfachen Segen an Abraham in Bezug zu Josef. Land, großes Volk, Segen und Fluch und messianisch. Die sind intrinsik, die sind in dieser Geschichte, aber die sind nicht explizit, sie sind nicht genau genannt. Und das spielt auch eine Rolle und das ist sehr wichtig. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, passiert immer sehr zentrale Dinge auch in Bezug zu Tiere. Saul sucht ein Eselin, wird ein König, wird dann zu König eingesalbt. Mose weigert sich nach die 9. Plage aus Ägypten herauszukommen mit alles, mit Frauen und alles, aber ohne die Tiere. Sicher, die Tiere spielen eine wichtige Rolle, denn sie sind Opfertiere und das ist unsere Beziehung zu Gott. Aber die freundschaftliche Beziehung zu Tiere kommt viel zu kurz unter uns. Du Schwein, du Rindsviech, du Esel und du Dackel. Schlimm. Und in Württemberg noch schlimmer. Du Halbdackel, du Grasdackel. Ja, sogar ein Dreifache. Ein Dreifache, ja. Ja. Wissen Sie, Tiere sind sehr wichtig für uns. Meine Mutter hat eine Freundin, die alles machte mit ihrem Mann. Die haben, wie ich und meine Frau, eine sehr enge Ehe. Und ich werde sicherlich verloren sein, wenn meine Frau nicht hier wäre auf dieser Welt. Es wäre sehr schwer für mich. Und so war es bei dieser Frau. Und sie könnte nichts mehr tun. Sie hat alles mit ihrem Mann getan. Und der Mann starb. Und die Frau hat eine tiefe Depression. Es ging ihr sonst finanziell und so weiter. Sie hat 4 Freunde. Alles ging ihr gut. Aber ohne ihr Mann war alles sinnlos für sie. Und eine Freundin von ihr kam auf die kluge Gedanken, ihr ein kleiner, junger Hund zu geben. Nicht ein Dackel. Dackel ist was anderes als ein Hund, also eine besondere Sache. Sondern ein kleiner Hund zu geben. Und der Hund kommt und schlägt ihr Hand auf und zeigt viel Liebe. Und der Hund brauchte gepflegt werden. Und aus dieser gegenseitigen Beziehung, kam sie wieder zum Leben und zu Menschen. Man sagt, es ist gut, kleine Kinder, ein Hund oder Katz zu geben, vor allem ein Hund, denn Katzen springen immer fort, ja, ein Hund zu pflegen, diese Liebe als Vorweg, Freundschaften zu haben. So hat Gott das gemeint. Vor wir Männer die Frau gehabt haben, wir haben Tiere gehabt als Freunde. Und dieses Thema ist mir wichtig. Ich habe auch darüber in einem Buch geschrieben, über die Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Wir sollen nicht Tieren anbeten wie primitive Menschen, weil Tiere Eigenschaften haben, die wir nicht haben. Wir sollen das bewundern, unser Herr bewundern. Die hören Dinge, mein Dackel hat Dinge, Töne gehört, die ich nicht hören kann. Manche haben Gift in sich, Giftschlangen. Manche können fliegen, die ich sehr bewundere. Ich bewundere die Eichhörnchen, wie sie springen hin und her. Und sie wissen sehr genau, welcher Zweig ihr Gewicht tragen kann. Ich werde es nicht wagen zu tun, ja? Das war vor allem mit meinem Gewicht nicht, ja? Mit 25 vielleicht ein bisschen, ja? Diese Beziehung zu Tieren ist sehr wichtig, denn sie spiegelt Gottes Beziehung zu uns. Gottes Beziehung zu uns ist durch Liebe und Gerechtigkeit geprägt. Und so soll unsere Beziehung zu den Tieren sein. Und wir sind sehr ungerecht in unserer Beziehung zu Tieren. Und die Namen, die wir benutzen, spiegelt unsere Einstellung, eine verachtende Einstellung. In den Tieren sehe ich Gottes Schöpferhand. Und ich bewundere die Eigenschaften, die diese Tiere haben, die wir nicht haben. Wir haben dieses Jahr Walfische gesehen in Cape Cod bei Boston. Als ich kam, kamen alle die Walfische mich zu grüßen. Das war wirklich sehr schön. Da waren Dutzende Walfische ringsherum, diese großen Walfische. Und ich könnte nur staunen. Und mein Vetter, der suchend ist, hat gesagt, wenn man das sieht, kann man nur an Gott glauben. Und das ist richtig. Zu staunen über Gottes Kraft in die Tiere. Sprach Israel zu Josef, na schauen Sie sehr genau über Namengebung. Dieser Israel heißt auch Jakob und Jakob bedeutet der Betrüger. Und Israel, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und Lut ist genial. Wir sind verloren in uns selbst, wie der Jakob, der unsere eigene Wege geht. Und er hat seinen Vater betrogen, auch sein Bruder. Lebt mit Betrug, deswegen die Name hat diese Deutung angenommen, Jakob der Betrüger, und dann Israel der Gottesstreit, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Israel ist der gesegnet, merkwürdig in Deutschland. Man hat die Name Jakob für viel Deutschen genommen und die Name Israel fast immer nur die Juden überlassen. Ein merkwürdiger, wie meine Großmutter, fromme jüdische Großmutter, sie nannte ihr ältester Sohn Saul. Wie kann sie das machen? Als fromme Jüdin, der ist total verloren. Und ich, meine Eltern, die nicht so fromm waren, nannte mich David. Ja, merkwürdig, wie wir Namen und ihre Bedeutung nicht richtig verstehen. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte. Ich habe mit 17 meine erste Begegnung mit Gott. Deswegen mir ist diese Zahl persönlich ungeheuer zentral geworden. Ich war unter Ethe gestellt und ich bin ein Willensmensch, sehr stark willensbetont. Ich will Klarheit haben. Deswegen ist Haydn mein lieblingster Komponist, der strahlende, klare Komponist. Das steht auch in der Bibel, Haydn und die Juden, nicht wahr? Und ich versuchte, wach und klar zu werden. Ja, und? Immer wieder kamen diese Wellen über mich. Und als ich endlich aufwachte, meine Mutter sagt, David, das war merkwürdig, du hast immer wieder gesagt, Herr, du hast mich besiegt. Ich bin ein Beute des Herrn. Das ist eine sehr zentrale biblische Aussage, die ich gar nicht gewusst, dass ich das immer wieder sagte. Ich war so unter Ethe. Das war die erste lebendige Begegnung mit dem Herrn, der mich getötet hat im Geist. Wir müssen mit Christus sterben, um mit ihm zu leben. Er war 17 und war ein Hirte. Schauen Sie dort die Bibel. Alle zentrale Gestalten im Alten Testament sind Hirten. Von Abel an, Abraham, nennen Sie hin und her, wie Sie wollen. David, Abraham, Israel, Mose, hin und her, links und rechts, sind alle Hirten. Und diese Thema Hirte hat eine doppelte Bedeutung durch das ganze Alte Testament. Die guten Menschen, die besten Menschen sind Hirten. Und die Priester sind ständig angegriffen, die sind Hirten. Als der böse Priester. Es ist ein durchgehendes Thema durch das ganze Alte Testament. Lesen Sie, ich sage nicht chronologisch, sondern lesen Sie Spitzentext. Kapitel 34, wie Jeremia 23, Zachariah 11 sind dort die ganze Bibel. Und wer war die Hauptfeinde Jesu? Die Priester. Wer war die Hauptfeinde der Reformation? Die Priester. Wer sind die eigenen Hauptfeinde geworden? Die Priester des Wortes, die jetzt öfters das Wort verdrehen, hinterfragen und benutzen im eigenen Sinn. Ein dreifacher Weg der Priester, die im Negativ ist. Hier ist eine Spannung. Und das spricht uns sehr an, dieses Problem der Priester. Der Hirte, der Gute und der Schlechte. Und deswegen kommt Jesus wieder
als die endgültige Hirte sein Schafe nochmal in Besitz zu nehmen. Wegen die Versagen der Priester. Denken Sie nur am Dritten Reich. Wenn man das wirklich ehrlich und ernst anschaut, was ist da passiert? Papst Johannes der 23., ich bin kein Katholik, aber er war ein großer Christ, hat gesagt im Sterben, vergib uns, Jesus, wir haben dich nochmal gekreuzigt. Jesus war Jude von Blut. Er war Fleisch und Blut und er war Jude. Maria war Jude. Und natürlich Paulus, Petrus, alle die Jünger, alle waren Juden. Und die Kirchen haben passiv mitgemacht. Es gab Ausnahme, aber lassen wir im Klaren. Manche haben aktiv mitgemacht, auch aktive, fromme Menschen. Ganze Gemeinschaften haben die SS. Ich kenne die ganze Geschichte. Es ist ein total Versagen, weil die Kirche hat gesagt, Judas, das ist der Jude und die anderen sind die Christen. Was ein reiner Unsinn, sind alle Juden, von Blut alle Juden. Und Judas hat nicht Jesus wegen Geld verkauft. Die 30 Silberling war sehr billig. Der erste Friseur, der Lila, für die kurze Schnitt hat 1.100 gekriegt. Er schmeißt das Geld weg und hängt sich auf. Er ist Eiferer. Er will Jesus herausfordern, Israel zu erretten von den Feinden. Wir sind Versager, wir Priester. Das ist die Geschichte. Aber gleichzeitig die Hirten, die zentrale gute Gestalten, waren auch Hirten. Hier ist eine Spannungsfeld, die ein Warnzeichen an uns. Macht korrumpiert, vollkommene Macht korrumpiert. Und das bedeutet auch geistlich. Das hat der große Historiker Lord Acton im 19. Jahrhundert gesagt. War ein Hirte bei den Schafen mit seinem Bruder. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters. Und brachte er für den Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Ja, das ist sicherlich ein Problem bei Josef. In sein Positive, das Betonung an die Wahrheit, Gesetz, petzt er. Und Petzen unter Deutschen gilt als eine besondere große Sünde unter junge Deutsche. Mit Recht oder mit Unrecht. In unser besonderen Gaben liegt immer unser Schwächen. Das ist christlich-biblische Psychologie. Die große Eiferer. Ich nenne den zum Beispiel Petrus, Paulus, Augustin, Luther. Nenne nur die. In alle von denen. Die Eifer ging so weit, dass sie lieblos gehandelt und in sehr üble Wege. Petrus, dass er am Schluss Jesus nicht mehr anerkannt und erkennt, als er zu Fische und nicht mehr Menschenfische war, am Ende von Johannes-Evangelium. Paulus, wir wissen das Übel, die Paulus getan hat. Augustin, in seiner Verfolgung der Sekten, in seiner Zeit im Nahen Osten, hat die Nahen Osten so gespaltet, dass der Siegeszug Islam einfach bevorzugt war. Und Luther, was er über die Juden gesagt hat, und das ist von Luther 1543, die Juden und ihr Lügen, ist haarsträubend und wurde im Dritten Reich benutzt. Die Juden sollen alle gelbe Sterne tragen, die Synagoge soll alle niedergebrannt, das hat Luther gesagt. Und sogar sein letzter Abkündigung, die mir Rolf Schäffbuch gesagt hat, hat er gesagt, vertreibe alle Juden aus Deutschland. Die großen Eiferer stehen in die große Gefahr, dass sie zu weit eifert. Und die Stillen, die Ruhigen, die zuhören, eine wunderbare Gabe. Vor allem, wenn man mit einem Jude verheiratet ist, denn wir reden gerne. Ja? Öfters reden sie nicht, wenn sie reden müssen. Das soll bei ihnen bleiben, diese Erkenntnis. Ihre Stärke trägt in sich ihre Schwäche. Und das ist psychologisch. Ich rede biblisch-psychologisch. Tiefen, nicht im Sinne von Freud und Jung. Sondern im biblischen Sinn, das läuft doch die ganze Bibel, die Stärke trägt die Schwäche. Und so ist es hier bei Josef. Israel, jetzt Israel, die erwählte Name. Israel, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihn einen bunten Roch. Und dieser Text spricht mir so persönlich an. Ich war der einzige Sohn, der jüngste Sohn, und die Bevorzugte, und Gott sei Dank, wenn das nicht passiert wäre, alles, was meine Eltern von mir erleben müsste, wäre sie längst mir einfach gesagt, der ist nicht mein Sohn. Und dann vor allem, dass ich ein Deutscher 16 Jahre nach Auschwitz heiratet, meine Mutters letzte Worte war, als ich eine Europareise machte, 1961, gehe nicht nach Deutschland, aber wenn du nach Deutschland gehst, bring mir keine deutsche Frau zurück. Und was habe ich getan? Ich habe an das gehalten. Ich habe einen Bayerin geheiratet. Ja. Als Zeichen dieser Liebe ist den Roch gegeben. Now, wir nehmen hier ein Bild, ein gesamtbiblisches Bild, ein Kleid der Erwählung. Eigentlich fängt das an mit der ersten Schlachtung in der Bibel im Paradies, als die Menschen Feigenblätter genommen hat. Gott hat dann ein Tier geschlachtet und die Menschen überdeckt mit dem Fell. Das ist der erste Weg zum Tierschlachtung, auf den Weg, dass Jesus anstelle von allen Tieren geschlachtet wird für unsere Schuld und Sünde. Die Modernisten sagen, fordert Gott Blut? Ja, die Antwort ist, er fordert Blut und er gibt Blut. Weil das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott. Die wollen diese neueste modernistische Theologie, die ganze Blutlehre, das Hebräerbrief und das Neue Testament annullieren. Und sagen, das ist nur ein lieber, netter, süßer Gott, warum soll er Blut verlangen? Aber das ist die erste Rolle, wo ein Kleid. Wir werden von Gott besser überdeckt, als wir das selbst tun. Auch in Sünde. Denn er bietet hier der Weg zur Erlösung, eine Vordeutung der Erlösung, auch bei Sündenfall. Einer wird kommen, den Schlange seinen Kopf zu zertreten. Die erste messianische Aussage. Bleiben wir bei dem Bild Roch. Oder hier, Josef kriegt einen Roch als Zeichen sein Erwählen. Er ist erwählt und er bringt die Erwählung weiter. Samuel trägt einen Priestermantel in Sheol als Zeichen, dass er der Erwählte ist, für den Herrn gesprochen hat. Wenn wir alle Haaren bis ans Ende, werden wir weiße Kleider tragen, Zeichen der Reinheit, durch Jesu Kreuzes Blut gereinigt. Als Jesus gekreuzigt war, steht in Johannes Evangelium, 4 Heidenknechte werfen den Los um sein Gewand. Warum? Die Erwählte hängt da. Das Kleid ist die Zeichen der Erwählung. Es wird an die Heiden in alle 4 Himmelsrichtungen gehen. 4 bedeutet immer, allumfassend, Himmelsrichtungen. Er hat eine doppelte Bedeutung vom Kreuz, innere. Jesus von Nazareth, König der Juden. Er ist und bleibt der Judenkönig. Gleichzeitig, das Kleid wird an die Erwählten, an die Heiden in alle Himmelsrichtungen als Angebot des Heils. Aber das Kleid wird nicht getrennt, wissen Sie? Weil es gibt 2 Gemeinden. Gemeinde im Fleisch oder Kirche im Fleisch und Kirche im Geist, wie Augustin und Luther das betont. Das fleischliche Kirchen sind alle, römisch-katholisch, Ostkirche, lutherisch, kalvinistisch, alle Freikirchen und so weiter. Rom und Genf, die Kirche im Geist sind die wahre Gläubige in alle Konfessionen und Gemeinden, die Jesus gehören. In Gottes Augen sind sie nicht getrennt. In sein Sicht sind wir eins, nicht hier auf Erde, sondern in sein Reich. Und das werden wir merken, wenn wir in sein Reich kommen. Deswegen wird dieser Kleid der Erwählung nicht getrennt werden. Now, in Schwabenland, ich bin Pietist, ich bin jüdischer, lutherischer Pietist und habe deswegen eine Gemeinde nur von mir selbst, weil ich kenne keinen. Gibt noch eine jüdische, lutherische Pietist hier? Kein, ja, eine Gemeinde von eins. In Schwabenland, im pietistischen Schwabenland, es gibt wirklich Leute, die glauben, im Himmelreich wird nur Maultaschen ja, und Spätzle gegessen werden. Aber das glauben wir nicht, oder? Nein, nein, das glauben wir nicht. Wir sind im Baden hier jetzt. Ja? Das ist geistliche Ökumene, nicht fleischliche. Ökumene ist ein schwer belastetes Wort unter uns, weil wir sehen nur das Negativ. Das ist Rom, Genf und so weiter. Geistliche Ökumene bedeutet die Brüder und Schwestern aller Konfessionen, die Jesus lieb hat. Er kennt die Seinen. Ich habe mehrere gute katholische Freunde, mit wenig geistliche Gemeinde halten. Das bedeutet beten, in der Bibel lesen, das ist evangelische Gemeinschaft, oder? Die nennen sich katholisch. Die können nennen, was sie wollen. Glauben Sie, dass wir in den Himmel reinkommen und sagen, Pfarrer Jaffin, evangelischer Pfarrer, Dackelbesitzer aus Mannsheim? Glauben? Nein. Als nun sein Bruder sah, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, würden sie ihn feinden, könnten ihm kein freundliches Wort sagen. Sie sind eifersüchtig. Wir wissen, dass die Leute, die besonders begabt haben, leiden unter dieser Problematik. Dass die andere eifersüchtig. Ich habe ein bisschen, ich bin nicht besonders begabt, aber ein bisschen begabt. Ich habe das erlebt. Die berühmteste Beispiel ist Mozart. Nur ein Mensch wirklich hielt zu Mozart, weil er ihn ebenbürtig war. Das war Haydn, der wie ein Vater zu ihnen ihn immer bevorzugt, weil er sei kein Konkurrenz, hat genau gewusst, der genauso gut komponieren kann wie Mozart, was wahr ist, und der hielt zu ihm. Das ist ein großes Problem, das Neid. Und warum ist Jesus gekreuzigt? Wissen Sie, der Hauptgrund, es gibt Dutzende Gründe. Der Hauptgrund, weil wir nicht ertragen könnten, wie vollkommen er war. Weg von mir, weg, ich bin ein sündiger Mensch, ich will dir nicht mehr sehen. Wer hat das gesagt? Petrus. Und das spricht für uns alle. Der Hauptgrund, warum Jesus gekreuzigt war, ist, weil er viel zu gut für uns ist. Wenn wir ein Mensch sehen, der Gott ist und ohne Fehler, was merken wir über uns selbst? Wie sündhaft wir sind. Und das ist unerträglich für uns Menschen. Das ist der Hauptgrund der Kreuzigung Jesu. Oh, der war auch natürlich Neid der Priester und so. Aber das ist der tiefste Grund. Dazu hatte Josef einmal einen Traum. Und wie ich sagte, dieses Thema Traum ist sehr umstritten in der Bibel. Als heilsbringende Wege oder als Gottes Wege, seine Heilsgeschichte weiterzuführen. Wir wissen, dass Paulus auch einen Traum gehabt hat, dass er nach Europa kommen soll. Nachdem Jeremia Traum negativ beurteilt, als Träumereien. Nur durch das Wort. Wir müssen auch verstehen, und das ist sehr wichtig, dass Gott Wege gehen kann, die er selbst verneint. Hören Sie mal. Dass Gott Wege gehen kann, die er selbst verneint. Ich gebe Sie ein klassisches Beispiel. Königtum. Gott sagt, ich bin euer König, ihr dürft keinen anderen König haben, nur Richter. Und was sagt er dann zu Samuel? Gib denen einen König. Er geht Wege. Brauchen Sie einen Arzt oder was? Nein. Ja. Er gibt denen dann einen König, der Israel spiegelt, Saul, äußerlich stark, innerlich schwach und ungehorsam. Und er benutzt dieses Weg dann über David bis zu Jesus hin. Die Orthodoxie. Bitte fangen Sie nicht an zu schimpfen über die frommen Juden in Israel, auch wenn Sie gegen die Juden Christen, denn das ist Gottes Heilsweg. Jeder Jude, der ein Jude ist, weiß sehr genau, mein Volk ist erhalten durch 2000 Jahre durch das Gesetz Frömmigkeit. Und Gott ist die Erfüllung in Jesus. Und das ist ein ungeheuer Widerspruch. Wenn der Erfüllung ist, dann warum erhält er mein Volk? Die aufgeklärten Juden. Wir waren nicht die, die mein Volk erhalten. Wir haben in Deutschland, in Amerika nicht Juden geheiratet. Wir gingen verloren zu das jüdische Volk. Es war die Frommen, die gehalten an das Gesetz, die mein Volk erhalten. Das war Gottes Weg. Und das ist ein Weg, den er abgelehnt hat. Weil er zeigt sich als die Erfüller des Gesetzes. Gott ist so mächtig, dass er Wege gehen kann, die er nicht haben will, dass er ans Ziel kommt. Und die Spitze das? Sogar Satan muss ihm dienen. Und zwar sehr gut dienen. Gegen sein eigenen Wille. So mächtig ist unser Gott. Ja, so mächtig ist unser Gott. Wer bringt Jesus ans Kreuz letzten Endes? Satan. Er will diese Jesus loswerden. Und wer bringt das Heil für die Welt? Jesus am Kreuz. Wer verfolgt mein Volk? Satanisch. Bonhoeffer hat gesagt, Hitler, das ist der Satan selbst. Satanische Wege, es ist unbeschreiblich, was wir im Dritten Reich, schauen Sie diese Bilder nicht an, es ist nichts zu beschreiben. Was Josef erlebt von seinem Bruder, war eine Kleinigkeit im Vergleich. Und wer kommt ans Ziel? Jesus. Denn durch die Rückkehr der Juden genau 3 Jahre nach dem Ende des sogenannten Dritten Reichs, 1945, 1948, mit 600.000 Menschen, wo 6 Millionen vergaß, die Sehnte, eine durchstehende Zahl, die Reste, ist Gottes heilsgeschichtliche Wege in die Endzeit, in die Ende der Endzeit geführt. Denn Jesus kommt wieder zu den Juden, nicht zu uns Christen. Wir werden nicht mehr hier sein. Wir werden vorher entrückt, 1. Thessaloniker 4. Gott kann Wege benutzen, ans Ziel zu kommen, die er nicht akzeptiert. Das Königtum, das Gesetz, dass er an sein Ziel kommt. Und er kann sogar sein Widersacher benutzen. Wer bringt, dass die Zeit immer schneller geht? Dass die Menschen nicht zum Glauben kommen? Das ist der Satan. Stress, wir hören überall, Stress. Und wenn die Zeit nicht verkürzt werden, werden wir alle von Glauben wegfallen. Wer diente Gott gegen sein eigenen Wille? Das ist keine Entschuldigung für Hitler, keine Entschuldigung für Satan. Das ist eine Art zu zeigen, die Allmacht Gottes. Und Wege fehlt dir nicht. Wege und Mitteln fehlt dir nicht. Lernen wir tiefer zu sehen in Gottes Weg. Das ist der Weg Josef, zu staunen. Über Dinge, die er nicht begreifen könnte. Alle dieses Leiden, dann diese große Hoheit, die er erlebt. Und dann merkt er, das war alles Gottes Wege, für sein heilsgeschichtliche Wege. Und merken Sie das über Ihr Leben, denn es geht seelsorgerlich uns genauso an. Sind Sie nicht gereift worden durch Verlust, durch Leiden, durch Not, durch Einsamkeit? Wir haben in meiner Gemeinde einen jungen Mann, der wartete 9 Jahre auf sein Braut. Die sind sehr fromm, sie haben keinen geschlechtlichen Verkehr vor der Ehe. Heiratet er und dann gleich danach kriegt er Hodenkrebs. Wird operiert, Gott sei Dank nur ein Hoden, er verliert nicht seine Fähigkeit, Kinder zu haben und so. Und der junge Mann, der sehr fromm war, hat gefragt, warum tut Gott mir das an? Und dann antwortet er selbst, dass ich noch tiefer abhängig auf ihn sein wird und nicht auf die Welt. Merken Sie Gottes sehr verborgene heilsgeschichtliche Wege. Das ist die Geschichte Josef. Das ist die Geschichte Jesus. Ein Ärger nicht in Torheit für Juden und für Heiden. Aber da kommt Gott ans Ziel. Und so ist es bei Ihnen. Nicht durch, was Sie haben wollen. Was wollen die Menschen haben? Die wollen Reichtum. Sie wollen essen und trinken und freien. Und die wollen das oberflächlich. Und das ist gegen uns. Und das ist die Geschichte Josef, Gottes verborgene, heilsgeschichtliche Wege. Dazu hatte Josef einen Traum und sagt seinem Bruder davon nochmal, das ist positiv, er kriegt einen Traum von Gott. Ist das klug von Josef und gut von Josef?
Schau mal, ihr werdet für mich verbeugen. Ich stehe höher als euch. Die kleine Krebs, die Junge. Genau die Geschichte mit wem auch? Wo die ältere Bruder sehr geärgert über ihn, David, nicht wahr? Genau das Gleiche. Er wird über denen stehen. Das ist ein durchgehendes Thema. Wer im Alten Testament ist der ältere Sohn? Der Zentralverheißungsträger, fast keine. Gegen das Gesetz. Denn nach dem Gesetz, der Älteste muss erben. Das heißt, Gott steht über das Gesetz, nicht unter das Gesetz. Judentum, biblische Judentum ist kein gesetzliches Glaube. Es ist so geworden aus Talmud, aus einer Abgrenzung von den Judenchristen. Und diese Gesetzeswege, Gott benutzt hat, mein Volk zu erhalten, bis er wiederkommt. So verborgen sind Gottes Wege, so tiefsinnig. Viel tiefer, als wir das begreifen. Nur in Rückschau merken wir das. Josef in seine große Gaben zeigt auch seine Schwäche. Er sollte sein Bruder das nie. Soll ich sagen zu meiner Schwester, ihr merkt, ich bin der Lieblingskind? Das wäre die Dummste, was ich tun kann. Das habe ich nie gesagt, aber das haben die gewusst. Ja. Kann nicht dafür, dass meine Eltern schlechte Geschmack haben. Ja, das ist ihre Problem. Ja. Wir wollen in die Tiefe gehen, denn Gottes Wege sind tief und verborgen. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und meine Gaben richtet sich auf und stand, aber eure Gaben stellte sich ringsherum und neigte sich für meine Gaben. Da sprachen sein Bruder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Er wird über den herrschen. Und sie würden ihn noch mehr feind und seines Träumes und sein Worte willen. Und er hat noch einen zweiten Traum. Warum zwei? Die Betonung. Immer wenn ein Zweifaches gibt, zum Beispiel, es gibt im Alten Testament in der Prophetie eine Sache, die zweifach genauso überliefert wird. Schwerter zu Pflugscharen. Welche Propheten überliefern zu gleicher Zeit das Gleiche? Jesaja und Micha. Warum? Oder es steht am Ende ein Psalm, Psalm 72, das tausendjährige Friedensreich. Amen, Amen. Ein Doppelung. Warum? Weil das besonders zu unterstreichen, weil das besonders wichtig ist. Steigerung und besondere Betonung. Hier wird es geschehen. Hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte sein Bruder und sprach, ich habe noch keinen Traum. Schau mal, wie er geht mit dem Bruder. Ich würde es nie tun mit meinem älteren Bruder, so eine Art umzugehen. Es zeigt auf einer Seite seine Betonung auf Wahrheit. Es zeigt auf anderer Seite eine Art, sich wirklich wichtig zu machen, auch wenn Gott ihn wichtig macht. Denn er sollte das für sich selbst behalten. Es gibt manche Dinge, die man für sich selbst behalten soll im Leben. Oder nur die Frau sagten, oder der Mann. Ich habe noch einen Traum gehabt, siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigen sich vor mir. Sonne und Mond. Nach jüdischer Vorstellung, die Frau spiegelt das Licht der Mann. Ich habe eine gute schwäbische Auslegung gehört. Der Mann ist sicherlich der Kopf, aber die Frau ist der Hals und drehte der Kopf, in welche Richtung sie haben will, ja? Das ist eine gute Auslegung, diese, ja, ja. Die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich zu mir, und als das sein Vater und sein Bruder erzählten, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sogar überheben soll ich und deine Mutter und dein Bruder kommen und vor dir niederfallen. Sogar in Bezug zu seinen Eltern. Und dann? Und sein Bruder wurde neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. An wen denken wir es, die genaue gleiche Satz? Sie behielt diese Worte in ihrem Herzen, an Maria. Und wir sehen so deutlich die Bezug Alte und Neue Testament. Ich sage euch eines, wer sich tief christologisch, Neutestament mit das Alte Testament sich vertieft, wird man sein Glauben niemals in Frage stellen. Ich stelle mich selbst in Frage, öfters genug. Aber mein Glaube nicht, denn aus das Alte Testament sei das alles vorgedeutet und die Erfüllung in Jesus Christus. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ich habe an meine Stunde gehalten. Sie merken, ich bin schwäbischer Pfarrer. Das kennen Sie von meiner Aussprache auch, ja? Ja? Ja, Herr Jesus, wir wollen uns für dir neigen, für die Tiefe deines Wortes, für dein verborgene Wege, für deine Erfüllung über schreckliches Leiden ausgeliefert werden. In Erfüllung hier, was Josef erlebt hat. In Erfüllung und Erhöhung, was er erlebt hat. Wir danken dir, Herr Jesus. Denn dein Wort ist der Wegweisung zu dir. Da allein ist dein Heiliger Geist. Gib uns die Kraft, immer tiefer zu sehen in die verborgene Wirklichkeit dein Wege in der Bibel und damit auch seelsorgerlich dein Weg mit jedem von uns. Amen. Wir singen was jetzt. Und dann sage ich was über die Bücher. Ja, genau eine Stunde, oder? Ja, da sind wir, gut. Ich freue mich, wie fröhlich Sie singen. Ich finde das sehr schön. Ja. Nur mein Problem war, wenn ich laut singe. Sie glauben, dass Sie laut singen. Wenn ich laut singe, alle singen fehl, wenn ich einen Fehler mache. Unser Dirigent hat mich heiße Larynx genannt. Ja, ich habe so laut gesungen, und er hat immer gesagt, Jaffin, sing Vollstimme jetzt, dass Ihre Fehler rauskommen, dass bei dem Konzert, dass das nicht mehr so ist. Ja, ja. Aber Sie singen doch viel schöner. Das ist der Unterschied. Ja,
ja. 187, mit Jauchzen freut euch, von Händel ein Lied. Ja, das ist ein schönes. 187 in unserem Stammbuch. Ich will dir danken. Das ist ja unser Gemeindeliederbuch für unsere Freizeit. Wenn was anders braucht, nehmen wir 187.
Das ist der richtige Buch.
Ja. Von Händel. Wollen wir mal das wirklich entsprechend der Botschaft, die wir gehört haben, mit Jauchzen und Freuen singen. Wir hören zunächst einmal mit den Instrumenten gleich dazu. Eine Fassung voraus. Zwei, drei. Herr ist König, freue dich.
Mit Jauchzen freut euch, der Herr ist hoch erhöht. Singt bis Leben vergeht und sei am Sieg und frei. Singt laut das Lied von Sieg und frei. Der Herr ist König, freut euch. Der starke Gottes Sohn.
wir freuen uns, dass Jesus der König, der endgültige König ist.
Im alten Zeit, im jüdischen Ghetto aus dem Osten, aus wem meine Vorväter stammen, kam immer einer mit einem Wagen, zwei Dinge zu verkaufen, Hering und Bücher. Ich habe kein Hering dabei heute. Ja. Warum bringe ich Bücher? Ich nehme kein Pfennig Honorar für meinen Dienst. Ich tue das zum Ehre des Herrn. Es geht mir, wie gesagt, um eine Vertiefung von Christen, von Jesus Selbstverständnis. Das ist sein Bibel, das Alte Testament. Und dazu ist sicherlich das wichtigste Buch, die ich hier geschrieben habe. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Mit dieser Schema gingen den Juden durch Jahrhunderte und Jahrtausende auch in Auschwitz in den Tod. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist eins oder eine. Ich nehme, was ich glaube, die 25 zentralste Texte im Torah, in die heilige Gesetz, die für Jesus auch heilig ist. Und ich lege den gesamtbiblisch kurz mit Jesus im Mittelpunkt aus. Ich lese nur rückwärts, dass Sie wissen, was in diesem Buch ist. Yom Kippur-Gesetz, Gebot der Schabbatfeier, der Bundesschluss am Sinai, die 10 Gebote, ganz andere Akzente, als Sie kennen. Israels Durchzug durch Schilfmeer, Einsetzung des Passafest, Mose Berufung, Josef und sein Bruder und so weiter und so weiter. Alle in diesem Buch. Mein guter Freund Hans Eisler, Konrads Bruder und früher Präsident unseres Synod, hat zu mir gesagt, David, in dein Buch Humor in der Bibel hast du die ganze Würde und Tiefe des neutestamentlichen Evangeliums verstanden in eine ganz andere Kleidung. Die Kleidung von Humor. Heine, der am Schluss seines Lebens zum Glauben kam. Kennen Sie das letzte Gebet von Heine? Oh, das soll... Ja, ja. Genau, genau. Das war in der DDR, das wenn die DDR auf...
Heine,
der Spotter, komm.
Er hat gesagt, er wird mir vergeben, das ist sein Beruf.
Ja, ja. Am Ende seines Lebens hat er ein Glaubensgedicht geschrieben in Bezug zu Jesus. Er war Spotter bis dann. Interessant, Nietzsche, der andere berühmte Spotter, fing an mit einem großen Glaubensgedicht. Wer kennt das? Der unerkannte Gott? Oh, das soll jeder kennen. Prüfet die Geister und behalt das Gute. Mit Achseln hat er das geschrieben. Auf jeden Fall, Heine hat gesagt, als Jude, und er versteht das gut, Witz ist immer ernst. Witz ist immer ernst. Und wenn es nicht ernst ist, ist es kein Witz. Und das ist, warum viele Leute glauben, dass es keinen Humor gibt in der Bibel. Denn sie merken nicht, dass jüdische biblische Humor, die ganze Bibel ist ein Judenbuch, oder? Das sind fast alle Juden, was vorkommt in der Bibel. Das ist diesem Buch, das ist auch ein Buch, das sie geben kann zu Außenstehenden. Denn Humor ist ein Weg, den alle Menschen haben, aber das Evangelium ist sehr deutlich hier vorhanden. Zu meinem 60. Geburtstag, Sie merken, ich bin alt geworden. Ich spreche hier seit ich weiß nicht wie viel Jahren, was ist es, genau 12, 13?
Ich bin genauso alt.
Na,
doch,
wirklich, Sie haben überhaupt kein graues Haar da.
Doch,
ja, 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 sind Sie so alt wie ich? Ja, ich habe die Schwabenalte als schwäbische Pfarrer erlebt mit 40. Ich habe die Schmerzenalte mit 50 erlebt, ja. Das ist, wo die Schmerzen anfängt. Mein erster Hexenschuss, ja. Und mit 60 jetzt, zu meinem 60. Geburtstag, dass ich uralt geworden bin, jetzt hat meine Cheflektor von St. Johannes gesagt, David, der ist auch ein Freund von mir, schreib zu deinem Geburtstag, was dich am Herzen liegt, wir drucken das. Das ist dieses Buch, mein Glaube, meine Welt. Das ist meine geistliche Autobiografie. Ich habe 3 Autobiografien geschrieben. Die erste, und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Meine humoristische Autobiografie, die Verspeisung der 5000, habe ich einmal abgekündigt. Nächste Woche behandeln wir die Verspeisung, mein Deutsch wird noch schlechter als heute, die Verspeisung der 5000, viele sind gekommen, aber mit gewisser Abstand zu sehen, wie das vorging. Ja? Zu diesem Buch habe ich ein Gemälde gewählt, von der Maler der Dürre gesagt hat, niemand malt besser als der alte Giovanni Bellini. Das ist der Zeit von Raphael, Leonardo und Michelangelo. Dürre hat sicherlich recht. Das ist die radikalste und tiefste Darstellung von Mut und Kind in die ganze christliche Abendland. Jesus ist tot auf seinem Mutterschoß. Steif und starr. Und sie betet den toten Jesus an. Das ist ein Pietà, aber mit einem Kind. Mit dem Säugling Jesus, geboren für uns zu sterben.
Und zuletzt und am wenigsten, man sagt ja auf Englisch last but not least, zuletzt aber nicht am wenigsten. Ich sage zuletzt und am wenigsten, last and least, Harry the House Mouse, ja. Ja, denn was soll weniger als ein Maus sein? Wenn Sie brauchen ein Buch für eine Trauung, das ist es. Schauen Sie dieses Bild, was ein fantastisches Trauungsbild, ja. Der Harry und Liam, schauen Sie das. Ja, wenn Sie, ja, ja. Harry und Liamine. Ja, das ist auch leider ein bisschen autobiografisch, denn ich habe Harry kennengelernt für mehrere Jahre, als ich ein Betthüpfen machte. Ich komme runter, in mein Alter wachen die Männer meistens ein oder zweimal in die Nacht auf und ich wachte, tastete den Weg unten zu meinem Lieblingszimmer, die Küche, und ging zu meinem lieblingsten Gegenstand, der Kühlschrank, und fand der Braten und Wurst da, wartend auf mich, und ich habe genommen und ging zum Tisch, und was sah ich da? Ein anderer hat sein Betthüpfel gemacht. Das war Harry, der Hausmaus. Und ich guckte der Maus an und sagte, Harry? Nein, ich habe eigentlich nicht gesagt Harry, denn ich habe nicht gewusst damals, dass er Harry hieß. Das habe ich gelernt. Ich habe gesagt, Maus, hast du nicht gelernt, was der Herr uns, du und dich befohlen hat? Der guckte mich mit großen Augen an, dass wir teilen sollen miteinander. Und du tust das nicht mit mir, Herr Maus, ja? Wer dieses Buch kauft, kriegt eine Mausunterschrift. Das darf ich tun für Harry. Mein Sohn ist Jurist und sagt, Harry kann mich nicht anklagen. Ja, ja, schön. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend, wo wir weitergehen mit diesem Thema, die Auslieferung Josef. Gut, wir bitten jetzt um den Segen. Bitte heben Sie sich, oder? Ja, okay. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne euren Leib, eure Seele, euren Ausgang und euren Eingang. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.